in diesen drei vollgepackten Wochen erlebt haben. Es war einfach zu schön. Ja, heute haben wir den vierten Advent. Wir nähern uns dem Heiligen Abend. Und ich habe mich gefragt, worüber könnte man in dieser Zeit denn predigen? Ja, um es kurz zu fassen, ich habe mich entschlossen, wieder einmal über das Thema Mission zu predigen. Ja? Nicht nur, dass ich über Mission predigen könnte, das ist es nicht. Auch nicht, weil im Anschluss meiner Predigt dann Lydia über unseren Einsatz in Kuba berichten wird. Das ist auch nicht nur. Sondern weil ich glaube, dass Weihnachten etwas mit Mission zu tun hat. Darauf wären vielleicht einige nicht gekommen, aber ich sage mal, ja, Weihnachten hat mit Mission zu tun. Es hat eine ganze Menge mit Mission zu tun. Das Wort Mission kommt ja aus dem Lateinischen, Missio, und bedeutet Auftrag oder Sendung. Und ein Missionar ist ein Gesandter, der mit einer Botschaft ausgesandt wird. Und was feiern wir denn Weihnachten? Klar, wir feiern das Kommen Jesus in diese Welt. Ja, Jesus wurde von seinem himmlischen Vater in diese Welt gesandt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, seinen einzigen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Danach heißt es, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und der bekannte Missionar David Livingstone erlebte im 19. Jahrhundert. Mit dem hat Gott Missionsgeschichte geschrieben. Der hat einmal gesagt, Gott hatte nur einen Sohn und den sandte er als Missionar in diese Welt. Jesus und sein Kommen feiern wir ja zu Weihnachten, wurde von Gott gesandt mit einer Mission, nämlich um uns von unseren Sünden zu befreien. Das heißt, er kam, um am Kreuz stellvertretend für uns, für dich und für mich, ja, und für unsere Schuld zu sterben. Und somit hat er die Strafe, die wir alle verdient hätten, wegen unserer Sünden, er hat sie auf sich genommen, ja, damit wir mit Gott versöhnt werden und ewiges Leben haben. Und somit hat Jesus das getan, was kein Mensch tun konnte. Auch kein Religionsstifter war oder ist in der Lage dazu. Und deswegen ist das Evangelium einzigartig. Und deswegen ist Jesus Christus einzigartig. Und um den geht es ja zu Weihnachten. Nicht nur zu Weihnachten, um den geht es jeden Tag. Und deswegen konnte Jesus auch mit Fug und Recht sagen, ich bin der Weg. Ja, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur und als ganz allein durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Nur einzig und allein durch Jesus. Und wer an ihn glaubt, ist gerettet. Und mit dieser Botschaft, ja, mit dieser Mission wurde Jesus in diese Welt gesandt. Ja, Weihnachten hat sehr wohl mit Mission zu tun. Mit Sendung, mit Auftrag, mit einer Botschaft, mit einer frohen Botschaft. Ja, und diese Botschaft hat Jesus mit dem Missionsauftrag an seine Nachfolger weitergegeben. Und über 3 Jahre hat Jesus seine Jünger geschult, um sie auf diesen Auftrag vorzubereiten, sie zuzurüsten. Und dann bei seiner Verabschiedung, kurz bevor er zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater zurückkehrte, richtete er diese entscheidenden Worte an seine Jünger. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Geht in alle Welt. Und was geschah danach? Sind die Jünger dann sofort ausgeschwärmt, um das zu tun? Nein. Ja, es ging danach noch viele Jahre ins Land, bis man endlich dem Missionsbefehl Folge leistete. Von der ersten Gemeinde, die damals entstand, am Pfingsttage, In Jerusalem, von der Gemeinde lesen wir nicht, dass sie Missionare aussandte. Die Gläubigen blieben alle schön in Jerusalem, ja, machten sozusagen lokale Gemeindearbeit. Doch dann setzte die Christenverfolgung ein und führte dazu, dass alle Gläubigen der Gemeinde außer den Aposteln fliehen mussten. Sie wurden zerstreut nach Judäa, nach Samarien und nachher nach Zypern und nach Syrien. Und wir lesen, sie zogen umher, ja, und verkündigten die Botschaft von Jesus. Ja, erst die Verfolgung führte dazu, dass dem Missionsauftrag Folge geleistet wurde. Ja, manchmal sind wir erst nach massivem Druck bereit, uns in Bewegung zu setzen, wenn uns keine andere Wahl mehr bleibt. Und wir lesen, dass dann später in Antiochia in Syrien eine Gemeinde gegründet wurde, sozusagen die Tochtergemeinde der Jerusalemer Gemeinde, und dass man dann aber auch erst nach Jahren die ersten Missionare ausgesandt hat. Und das waren Barnabas und Saulus, der spätere Apostel Paulus. Aber mittlerweile waren etwa so um die 15 Jahre vergangen, bis man endlich das tat, was Jesus befohlen hatte. Und der erste Missionar, der auszog, zusammen mit Barnabas, war eben Paulus. Und ich möchte kurz etwas über die Missionsreisen des Paulus sagen, bevor ich dann rüberschwenke, ja, zu unserer Missionsfahrt nach Kuba, wo Lydia und ich waren. Paulus' erste Missionsreise, nachdem ihn die Gemeinde Antiochia ausgesandt hatte, führte ihn nach Zypern, also über Zypern nach Kleinasien, in die heutige Türkei. Dort verkündigte er das Evangelium, ja, er gründete Gemeinden an verschiedenen Orten und dann setzte er Leiter ein in den Gemeinden und zog weiter. Ja, und irgendwann kehrte er dann wieder zurück in seine aussendende Gemeinde nach Antiochia. Und dann auf seiner zweiten Missionsreise, da zog Paulus wieder nach Kleinasien, um in den gegründeten Gemeinden nach dem Rechten zu schauen, um die Gläubigen zu stärken. Und danach zog er weiter. Ja? Er zog weiter, um seine Missionstätigkeit in anderen Teilen von Kleinasien weiter auszubauen. Und dabei geschah etwas, womit Paulus nicht gerechnet hatte. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Gottes nicht zu, oder Geist Jesu steht hier. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Und dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Und daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ist schon spannend, ja, wie Gott manchmal führt. Und auch ein Paulus musste erst einmal lernen, dass menschliche Wege nicht unbedingt Gottes Wege sind. Menschliche Logik, menschliches Plan entspricht nicht unbedingt Gottes Willen, und das werden wir immer wieder erleben, so wie es auch damals Paulus erlebte. Ja, wir lesen, was immer Paulus auch versuchte, um in Kleinasien weiter vorzustoßen, Gott sagte no. Ich weiß nicht, was damals in dem Paulus vor sich gegangen ist. So ein Mann voller Tatendrang, ja, ein Mann mit Missionsbewusstsein, so ein richtiger Pioniermissionar. Und er wird von Gott gebremst. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Mann wie Paulus, man sagt ja, dass er von seinem Temperament her so ein Choleriker war, ja, dass er vielleicht etwas ungehalten reagierte. Vielleicht hat er gesagt, Herr, was willst du eigentlich? Du hast uns doch den Missionsauftrag gegeben. Wir sind dabei, ihn auszuführen. Und jetzt stellst du dich uns immer wieder in den Weg. Was sollen wir denn jetzt machen? Nun, Gott führte sie einen ganz anderen Weg. Erst einmal zogen sie weiter nach Nordwesten von Kleinasien, bis sie die Hafenstadt Troas erreichten. Das war ganz am Ende von Kleinasien. Ja, gegenüberliegende Land, das war dann schon Mazedonien, Griechenland, heutige Europa. Und dort in Troas, da zeigt ihm Gott durch eine Vision, durch einen Traum, dass sie nach Mazedonien ziehen sollen. Deswegen sprechen wir ja vom Mazedonienruf. Das hieß aber nicht, dass Paulus' Arbeit in Kleinasien, die er erst unlängst begonnen hatte, nun beendet war. Nein, Gott wollte damit Paulus' Vision nur um einiges erweitern. Und der Dienst in Kleinasien war nur, oder weitere Dienst in Kleinasien, war nur etwas in die Zukunft verlegt. Gottes Nein ist nicht immer ein endgültiges Nein, sondern manchmal ist Gottes Nein nur ein noch nicht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, kennen wir doch, ne? Also Paulus ging erst einmal gehorsam nach Mazedonien, er schiffte rüber nach Europa, nach Mazedonien, Griechenland und gründete dort Gemeinden, verkündete dort das Evangelium und gründete Gemeinden. Doch später, während seiner dritten Missionsreise, dann kehrte er unter anderem wieder nach Kleinasien zurück und dort geschahen dann gewaltige Dinge, wenn wir nur an seine Tätigkeit in Ephesus denken. Was ist da nicht alles passiert? Gottes Wege sind nicht unsere Wege und unser Timing ist auch nicht unbedingt Gottes Timing. Paulus war ein Missionar, er war ein Gesandter, der mit einer Botschaft, mit einem Auftrag unterwegs war. Und dabei musste er lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Auch wir, du und ich, wir sind Gesandte, ja, die mit einer Botschaft, mit einem Auftrag unterwegs sind. Ja. Jesus sagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir sollten uns von Gottes Geist leiten lassen. Ich möchte kurz über vier Punkte sprechen, auf die wir vorbereitet sein müssen, wenn wir uns von Gott leiten lassen wollen. Dinge, über die wir uns im Klaren sein sollten, mit denen wir rechnen müssen. Vier Punkte, die wir aus diesen fünf Versen, die wir gerade gelesen haben, in der Apostelgeschichte 16, vier Punkte aus dem Leben des Apostel Paulus. Und davon sollten wir lernen. Erst einmal Punkt 1, Flexibilität. Wer sich von Gottes Geist leiten lassen will, der muss lernen, flexibel zu sein. Paulus musste lernen, flexibel zu sein. Er musste bereit sein, seine eigenen Pläne, seine eigenen Zeitpläne vielleicht zur Seite zu schieben. Er musste lernen, für überraschende Kursänderungen offen zu sein. Offen für Dinge, die er vielleicht nicht erwartet hatte, die er nicht eingeplant hatte. Und auch wir müssen immer wieder bereit sein, unsere vorgefasste Meinung, wie Dinge zu geschehen haben, zu korrigieren. Gott sagt in Jesaja 55, Verse 8 bis 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Auch wir müssen immer wieder neu lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Gottes Wege, Gottes Führungen in unserem Leben können wir oft nicht verstehen und sind für Außenstehende erst recht nicht nachvollziehbar. Punkt 2, Bereitschaft, unsere Komfortzone zu verlassen. Paulus war bereit, seine vertraute Umgebung zu verlassen. Er war in seiner Gemeinde in Antiochia in Syrien, als er von Gott in ein ihm unbekanntes Gebiet gesandt wurde. Erst nach Kleinasien. Und dann hat er sich mal gerade vielleicht da so ein bisschen akklimatisiert. Ja, dann rief ihn Gott ins heutige Europa, nach Mazedonien und Griechenland. Doch Paulus war bereit, sein eigenes Leben hinten anzustellen und seine Komfortzone zu verlassen. Paulus sagt einmal in Apostelgeschichte 20, Vers 24, es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Darum ging es Paulus. Und Paulus' Worte klingen so ganz nach Jesu Worten, ja, über den Preis der Nachfolge, ja, über die Kosten der Jüngerschaft. Jesus hat einmal gesagt, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Das heißt, er muss sein Leben hinten anstellen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und wer versucht, sein Leben zu erhalten, und damit ist das selbstsüchtige, das egoistische Leben gemeint, wer es versucht, dieses Leben zu erhalten, der wird es verlieren, sagt Jesus. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Mit anderen Worten, Jesus sagte, wenn ich nicht die Nummer eins im Leben eines Menschen sein kann und alles andere keine untergeordnete Rolle spielt im Leben eines Menschen, dann kann dieser Mensch nicht mein Jünger sein. Jesus klingt da fast unerbittlich, aber machen wir uns nichts vor. Das sind die Kosten der Nachfolge. Punkt 3. Gehorsam. Paulus war der Führung Gottes gegenüber gehorsam. Er hat nicht rebelliert, auch als er Gottes Wege nicht gleich verstand. Er war ein Gesandter und der Gesandte ist ein Botschafter, ist seinem Auftraggeber verpflichtet. Er ist gehorsam dem gegenüber, der ihn sendet. Jesus war auch vom Vater gesandt worden. Und er hat gesagt, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und dadurch, dass Paulus gehorsam war, gelangt das Evangelium nach Europa. Und du und ich, wir sind heute Nutznießer davon. Wenn du gehorsam bist, ja, dann wird Gott dich segnen. Ja, und du wirst ein Segen sein für andere, vielleicht für viele, viele Menschen. Als Lydia und ich noch Missionare in Spanien waren, da führte Gott uns Wege, die wir erst gar nicht verstanden. Unsere Vision war, wir sind in Spanien, wir wollen die Spanier erreichen. Doch Gott wollte uns auch unter den vielen anderen Nationen, die in Spanien vertreten waren, gebrauchen. Wir haben damals in der Hafenstadt Roquetas de Mar gewohnt und das war dort Multikulti. Es waren Zeiten, da hatten wir über 100 verschiedene Nationen, die dort vertreten waren. Ja, und wir hätten uns auch querstellen können und das tun können, was wir anfangs für richtig hielten. Doch wir waren gehorsam und heute können wir rückblickend sagen, wie gut, dass wir keine eigenen Wege gegangen sind. So konnte Gott viel mehr tun, als wir erwarteten. Er hat uns von der Enge in die Weite geführt. Manchmal ist unsere Vision so klein. Gott möchte unsere Vision erweitern. Der vierte Punkt, Gewissheit. Ja, der erste Punkt war Flexibilität, dann die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen, dann Gehorsam und jetzt kommt Gewissheit. Gott lässt seine Leute, die er sendet, nicht im Unklaren. Manchmal schweigt er für lange Zeit, manchmal länger, manchmal viel länger, als uns lieb ist. Doch dann redet er umso deutlicher. So wie bei Paulus mit dem Mazedonienruf. Nachdem Paulus diese Vision von dem Mazedonier erhalten hatte, mit den Worten, komm rüber und hilf uns, da lesen wir, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Gottes Reden war so klar, dass überhaupt kein Raum für Zweifel blieb und auch kein Grund, länger zu warten. Und diese Klarheit gibt uns Gott auch. Und wir brauchen sie auch, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wenn wir unbekanntes Terrain betreten sollen, wenn Gott Türen schließt und andere Türen öffnet. Und manchmal schließt Gott Türen auch nur für eine bestimmte Zeit. Wer immer sich von Gott senden und leiten lassen will, sollte zu folgenden Dingen bereit sein. Flexibilität. Bereitschaft, seine Komfortzone zu verlassen. Und Gehorsam. Und dann darf man auch erwarten, dass Gott so klar redet, dass keine Zweifel mehr bestehen. Und diese vier Punkte haben für Lydia und für mich eine ganz große Rolle gespielt, als es um Kuba ging. Ja, wir mussten flexibel sein. Bereit sein, in ein unbekanntes Gebiet zu gehen. Wir reden ja nicht vom Urlaub in Kuba. Wir mussten bereit sein, etwas zu tun, was den Rahmen der Vorstellung unseres Vereins Come and Go sprengte. Wir mussten bereit sein, unsere Komfortzone zu verlassen. Ja, für 3 Wochen unser vergleichsweise bequemes, sicheres Leben hinter uns zu lassen, um dort unter den Armen zu leben, wo unter anderem Hygiene ein Fremdwort ist, wo viel finstere Mächte ihr Unwesen treiben, Spiritismus, Hexerei und wo Christen unterdrückt werden. Und wir mussten gehorsam sein. Wir mussten gehorsam Schritt für Schritt diesen Einsatz vorbereiten und den Weg gehen, den Gott uns zeigte. Und wir bekamen Gewissheit. Sehr, sehr früh eigentlich. Innerhalb von kurzer Zeit, nachdem Gott uns Kuba aufs Herz gelegt hatte, wussten wir. Wir wussten es einfach, dass Gott will, dass wir rüberfliegen sollen. Das war keine vage Angelegenheit, sondern wir konnten sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wir sollen darüber. Und genauso wie Paulus und sein Team unverzüglich, wie wir lesen, ohne Zeit zu verlieren, die Überfahrt nach Mazedonien vorbereiteten, weil sie wussten, dass Gott sie dorthin senden wollte. Genauso haben wir unverzüglich mit Planung begonnen für unsere Reise, für den Einsatz in Kuba. Und ich möchte an dieser Stelle allen danken, die uns und auch somit der Führung Gottes in unserem Leben vertraut haben, die hinter uns gestanden sind, obwohl vielleicht nicht alle gerade 100%ig überzeugt waren, was Kuba betraf. Aber wenn Lydia und ich nicht 100%ig überzeugt gewesen wären, dann hätten wir uns sicher mehr als 2-mal überlegt, in dieses Land zu fliegen. Es ging nicht um eine Urlaubsreise in eine Hotelanlage in Havanna, sondern wir wussten um die Probleme im Lande. Wir wussten, da sind Riesen im Lande. Armut, mangelnde Hygiene, eventuell Krankheiten. Während unserer Zeit dort in dem Ort ist Cholera dort ausgebrochen. Kurz vorher, bevor wir in Kuba ankamen, zog ein Hurrikan durch Kuba, der viel Zerstörung anrichtete. Dann die viele Zauberei dort. Dazu die teuren Flüge. Genügend Gründe, um im sicheren Deutschland zu bleiben. Aber wenn Gott redet, ihr Lieben, wenn Gott redet, dann sind all diese Dinge nur noch zweitrangig. Was haben wir nun in Kuba erlebt? Nun, Lydia sitzt schon in den Startlöchern und wird gleich berichten. Kleinen Moment noch. Ich werde nur noch abschließend kurz etwas über unsere Zeit dort sagen. Erst einmal, dank eurer Gebete und Spenden durften wir mehr erleben und mehr erreichen, als wir erwarteten. Wir konnten Spuren hinterlassen. Wir konnten langfristig investieren, sowohl auf geistlicher Ebene als auch im Materiell. Und ihr Lieben, wir haben Gold gefunden. Ja. Wir sind jetzt sehr reich. Wir haben Gold gefunden. Inmitten von Armut, inmitten von Unterdrückung, mangelnder Hygiene, staubigen Landstraßen haben wir Gold gefunden. Und dieses Gold, das sind die Menschen dort. Menschen, die wir dort vorgefunden haben. Menschen, die so reich sind. Die leben in Armut, sind arme Menschen. Und doch sind sie so reich. Sie sind reich im Glauben. Sie sind reich in Bezug auf Gott. Sie geben das Wenige, das sie haben, um anderen, die noch weniger haben, zu helfen. Menschen, die trotz Unterdrückung im Vertrauen auf Gott und auf seine Verheißung vorwärts gehen. Menschen mit einem Missionsbewusstsein, die bereit sind, sogar in andere Länder zu investieren. Und Menschen, die offen und herzlich sind. Menschen, die gastfreundlich sind, mit einem ausgeprägten Sinn für Humor. Ach, was haben wir dort gelacht. Wir haben schon lange nicht mehr so gelacht, als während unserer Zeiten der Gemeinschaft mit unseren kubanischen Geschwistern. Ich bin ja früher während meiner Wanderjahre als Tramp und Seemann und auch später dann mit Lydia als Missionar in Spanien mit Menschen aus verschiedensten Nationen zusammengekommen. Doch noch nie konnte ich innerhalb so kurzer Zeit so eine Herzensbeziehung mit Menschen aufbauen wie mit den Kubanern. Und Lydia geht es da sicherlich genauso. Wir haben in einer Familie zusammengelebt und wir waren Teil dieser Familie. Und sie sind uns alle ans Herz gewachsen und wir ihnen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, in diese kostbaren Menschen zu investieren und in die Reichsgottesarbeit dort. Wir glauben, dass ihre Vision dort Gottes Vision ist. Ja, dass Gott seine Vision in die Herzen dieser Menschen gelegt hat. Abschließend viele, viele Grüße sollten wir euch mitbringen und ein herzliches Dankeschön von den Leitern dort verschiedener Gemeinden, von den Gemeinden. Danke, danke, danke für all eure Gebete und für all eure Gaben. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und jetzt kommt Lydia.